Der Eibenbaum zeigt nach oben. Er hat eine gotische Form. Die Augen folgen ihm aufwärts und finden den Mond.
Der Mond, kahl und wild, sieht davon gar nichts. Und die Botschaft des Eibenbaums ist Schwärze. Schwärze und Schweigen.
Luvar.
Sis. If.
Techo.
Ive. Tasso. You.
Eibe.
Die Eibe, schon das Wort Eibe, ist verwandt als Wortstamm mit dem Wort Ewigkeit oder auch Ehe. Warum Ehe? Weil Ehen nichts Zeitliches sind, die werden im Himmel gemacht und sie überdauern die Zeit, so der Gedanke. Und das bezieht sich auf das, was jenseits der Zeit ist, jenseits des Zeitenrades. Der keltische Baumkalender, der hat 12 Bäume. 12 ist ja die Vollkommenheit. Und die Eibe ist nicht Teil der 12, sondern sprengt diesen Kreis der 12. Es ist der 13. Baum.
Ihre Wurzeln reichen tief. Sie wächst langsam. Die Eibe wird alt, über 2000 Jahre.
Vermutet man. Denn das Alter einer Eibe kann man nur schätzen. Eine Eibe beginnt im Alter von etwa 250 Jahren von innen heraus zu verfaulen. Die sogenannte Kernfäule, die dazu führt, dass der Stamm im Laufe von Jahrhunderten beinahe komplett hohl wird. Daher gibt es im Holz keine Jahresringe, an denen man das Alter ablesen könnte.
Die Eibe ist alt, uralt. Sie ist die älteste Baumart Europas.
Reste von Vorläufern der Gattung Taxus, so die lateinische Bezeichnung der Pflanzengattung der Eiben, wurden in über 200 Millionen Jahre alten Gesteinsschichten gefunden. Die Taxus baccata, die europäische Eibe, wie es sie heute noch gibt, existiert seit mindestens 15 Millionen Jahren in unseren Breiten.
Die immergrüne Eibe. Je nach ihrem Lebensraum wächst sie als Baum oder Strauch, im Hochgebirge sogar als Kriechstrauch. Die junge Eibe hat in der Regel einen schlanken Stamm mit regelmäßig ausgetriebenen Ästen und eine kegelförmige Krone. Mit zunehmendem Alter wird die Krone eiförmiger, oft mit mehreren Gipfeln, und auch der Stamm teilt sich dann häufig in mehrere Stämme.
In Mitteleuropa gibt es kaum Exemplare, die höher als 15 Meter werden.
Doch im Norden der Türkei gibt es Eiben von über 20 Metern und in den Wäldern des Kaukasus sogar von über 30 Metern Höhe.
Sie hat so rötliches Holz, rötlichen Stamm und die Nadeln sind ziemlich dunkel. Man würde sagen, sie hat eine dunkle Aura, eine dunkle Erscheinung, was so ein bisschen etwas Warnendes ist in der Eibe.
Dr. Wolf-Dieter Stoll hat zahlreiche Bücher über Pflanzenheilkunde und Volksmedizin publiziert. Der Kulturanthropologe und Ethnobotaniker leitet regelmäßig Seminare und Kräuterwanderungen.
Ethnobotaniker?
Ethnobotanik ist nicht Botanik und es ist so ein Zwitter zwischen Ethnologie und Botanik. Also Ethnologie ist die Völkerkunde und da schaut man, was die Leute so im Leben machen und Ethnobotanik, wie sie sich zu den Pflanzen verhalten, welche Bedeutung die Pflanzen haben, welche Pflanzen als Nahrungspflanzen gelten, welche als heilige Pflanze, welche als heilende Pflanze.
Botanisch gesehen ist die Eibe ein Grenzgänger. Sie liegt ökologisch zwischen einer sogenannten Pionierbaumart, also den ersten Bäumen, die Freiflächen wie Kahlschläge oder Brandflächen besiedeln, und einer Klimaxbaumart, Bäume, die im Endstadium eines natürlich gewachsenen Waldes entstehen. Ihr Holz hat keine Harzkanäle, und im Gegensatz zum klassischen Nadelbaum wachsen an der Eibe keine Zapfen, sondern feuerrote Beeren mit süßem Fruchtfleisch. Die Eibe. Hinsichtlich der stammesgeschichtlichen Entwicklung zwar die älteste Baumart Europas, aber botanisch und ökologisch in alle Richtungen offen. Hinzu kommt die außerordentliche Vitalität der Eibe.
Ein Urbaum Europas mit eigentümlicher Gestalt, geheimnisvoll.
Jeder, der unter einer Eibe einschläft, ist des Todes.
warnt der deutsche Botaniker Hieronymus Bock in seinem Kräuterbuch von 1539. Womit er zweifellos auf eine weitere Besonderheit des Baumes anspielt. Er ist giftig.
Und zwar sehr giftig. Er war der Inbegriff des Giftes, des tödlichen Giftes überhaupt. Deswegen wurde er von den Kelten der Morrigan geweiht. Und sie ist die Totengöttin. Sie symbolisiert das Ende des Jahres. Pferd kann daran kauen, also ein Zweiglein kauen und stirbt schon.
Das Eibengift Taxin führt zum Herzstillstand. Bereits 50 Gramm Eibennadeln gelten für den Menschen als tödlich. Wildtiere jedoch scheinen immun gegen das Gift zu sein. Mit Ausnahme des roten Fruchtfleisches der Beeren sind übrigens alle Bestandteile der Eibe giftig. Auch die Samen im Inneren der Beeren.
Das sind keine Beeren, sind Scheinbeeren und sie sind schleimig und süß und schmecken gut.
Aber immer schön die Kerne ausspucken.
Das Wort toxisch kommt ja von dem Wort taxus. Das ist der lateinische Name für Eibe.
Für die Kelten und Germanen war die Eibe der Baum des Todes und der Ewigkeit.
Sie haben etwas sehr, sehr Altes, Archaisches an sich. Wenn man unter der Eibe sitzt, man spürt das, das zieht einen so wie in die Unterwelten hinein. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
Druiden schnitten sich Zauberstäbe aus Eibenholz. Toten steckte man Eibenzweige in die Leichentücher. Und die Eibe galt als Schutz gegen Dämonen und Hexen.
Vor Eiben kann kein Zauber bleiben.
Einige der Mythen, die die Eibe umgeben, lassen sich auf eine ihrer botanischen Besonderheiten zurückführen. Fred Hageneder, Mitgründer der Ancient Yew Group, einer unabhängigen Forschergruppe, die sich für den Schutz der uralten Eiben Europas einsetzt, weist in seinem Buch Die Eibe in neuem Licht darauf hin.
Durch vegetative Regeneration kann sich ein einzelner Eibenbaum als Teil seines natürlichen Lebensprozesses vollständig verjüngen.
Der britische Botaniker und Förster Alan Mitchell unterteilte die Lebensphasen der Eibe in seiner Publikation Lecture 2000 in 7 Phasen.
Erste Phase. Bei der ganz jungen Eibe
wird der Umfang des Stammes nur sehr langsam größer.
In der zweiten Phase wächst die jugendliche Eibe schnell.
Ihre Jahresringe werden in dieser Phase je einige Millimeter dick.
Dann erreicht der Baum in einer dritten Stufe seine volle Größe.
In seinem Kern ist der Stamm fest und unversehrt. Die Dicke der Jahresringe nimmt jetzt ab.
Phase 4. Sehr langsam wächst der Stamm weiter. Doch im Inneren beginnt er zu verfaulen.
Das Holz des Eibenkerns wird weniger und weniger, aber Stamm und Krone wachsen unbeirrt über Jahrhunderte weiter.
Da aber mehr und mehr Kernholz verrottet, wird der mechanische Druck auf die Stammränder immer höher.
Deshalb bildet die Eibe zum Ausgleich zusätzliches Holz am Rand, um der immer dünner werdenden Wand des Stamms die Last zu nehmen. Der Umfang der Eibe nimmt dadurch wieder schneller zu.
Im 5. Lebensalter ist der Baum innen beinahe komplett hohl, trägt jedoch lange weiter eine volle Krone. Die Dicke des Stamms nimmt weiter zu, um die Gewichtsbelastung zu kompensieren.
Doch am Ende kann der hohle Stamm die Krone nicht mehr tragen. Große Teile der Eibe brechen weg.
Phase 6. Die Eibe ist jetzt nur noch ein hohles Rohr. Sie trägt kaum noch Nadeln. Deshalb muss sie nur noch sehr wenig Gewicht tragen.
Das Dickenwachstum steht still.
In der 7. Phase sind nur noch Fragmente der ursprünglichen Eibe vorhanden.
Sie wirken oft wie einzelne Bäume, die dicht aneinander geschmiegt im Kreis stehen.
Doch es ist immer noch ein Baum.
Denn die einzelnen Stämme teilen sich ein Wurzelwerk.
Oft ist die alte Hülle des Stamms in dieser Phase vollkommen verschwunden.
Neue Triebe wachsen aus dem Wurzelstock und dem Baumstumpf. Die Eibe lebt weiter.
Ein Baum, der durch seinen eigenen Tod aufersteht. Ein Sinnbild des Lebens. Neue Generationen, die aus einer gemeinsamen Wurzel wachsen.
ist es noch derselbe Baum wie der, der vor einem Jahrtausend dort stand? Nun, es ist derselbe genetische Code, der seine Fähigkeit beweist, sein Leben über riesige Zeiträume zu erhalten.
Schreibt Hageneder hinsichtlich der vegetativen Vermehrung der Eibe. Sie beruht auf der sogenannten mitotischen Zellteilung. Aus einem Zellleib entstehen dabei zwei Tochterzellen. Diese besitzen dasselbe genetische Material wie die Mutterzelle, ein Klon. Und das bemerkenswerte vegetative Regenerationsvermögen ist sichtbar.
Wer etwa den Paterzeller Eibenwald, einen der größten zusammenhängenden Eibenbestände Deutschlands im Südwesten von Oberbayern, besucht, kann umgestürzte Eiben sehen, aus denen wieder senkrecht Äste austreiben und Astteile, die bei Bodenberührung neue Wurzeln gebildet haben.
Kein Wunder, dass solche einzigartigen Fähigkeiten in der Menschheitsgeschichte eine umfangreiche Mythenbildung angeregt haben.
Die Liebenden Nische und Dirdre konnten erst im Tod zueinander finden. Aus ihren toten Körpern wuchsen zwei prächtige Eiben, deren Zweige sich hoch in der Luft berührten und miteinander verbanden.
Berichtet die irische Sage von Nische und Dirdre, in der die Eibe den Sieg der Liebe über den Tod symbolisiert und verklärt damit die biologische Eigenschaft, sogar aus dem Stock ausschlagen zu können, also nach dem Verlust der primären Sprossachse neu aus dem Stumpf auszutreiben. In der griechischen Mythologie steht eine gigantische Eibe als Symbol des Todes am Ufer des Kokytos, des Flusses der Klagen, ein Seitenarm des Styx, der in den Acheron mündet. Wenn die Toten von seinem Wasser trinken, erkennen sie, dass sie ihr irdisches Leben verloren haben und klagen darüber. Dementsprechend findet sich die Eibe auch heute noch als Baum der Unterwelt auf zahlreichen Friedhöfen.
Neben dieser mythologisch bedingten Funktion als Friedhofsbaum haben die besonderen Eigenschaften der Eibe aber auch zur Verwendung als Zierpflanze geführt. Ihr Regenerationsvermögen macht sie sehr schnittverträglich und ihr dichter und immer grüner Wuchs ließ sie zur beliebten Sichtschutzhecke werden. Die Eibe lässt sich sehr gut für geometrische oder figürliche Zuschnitte verwenden. Daher waren Eibenschnitthecken besonders in Barockgärten en vogue. Die bekannteste derartige Gartenanlage ist zweifellos die von Versailles. Aber auch im Residenzgarten von Würzburg finden sich zahlreiche Eibenskulpturen. Und in England legte man begehbare Labyrinthe aus Eibenhecken an.
Man sagt, dass Schlaf ein Schlimmer dir aus den Nadeln raucht. Ach, wacher war ich nimmer, als rings von dir umhaucht.
Dichtete Annette von Droste-Hülshoff. Hinter der Formulierung, was aus den Nadeln raucht und einen umhaucht, versteckt sich wohl eine Anspielung der Schriftstellerin auf psychoaktive Wirkstoffe. Wenn es warm wird, dünstet die Eibe Pseudoalkaloide aus, stickstoffhaltige organische Verbindungen, die auf den menschlichen Organismus wirken. Viele Menschen verspüren bereits nach wenigen Minuten eine Mundtrockenheit, Entspannung und Wärme. Andere klagen über Beklommenheit, Kopfschmerzen und Kreislaufstörungen, die nach einem mehrstündigen Aufenthalt unter einer Eibe auftreten können.
Aber es kann auch zu rauschartig euphorischen Zuständen bis hin zu Trance kommen. Hielten die keltischen Druiden deshalb unter Eiben ihren Rat ab, um die bewusstseinserweiternde Wirkung des Baumes zu nutzen?
Es könnte sein, dass das der Initiationsbaum war für nordgermanische Schamanen. Die Eibe als Baum des Todes und als sehr giftige oder toxische Pflanze wurde ja seit der Altsteinzeit als Speer verwendet.
1991 wurde in den Ötztaler Alpen eine Gletschermumie gefunden. Ötzi lebte vor ca. 5200 Jahren und trug einen Bogenstab von etwa 1,80 Meter Länge aus Eibe. Der Stiel seines Kupferbeils.
Eibe.
Langbogen und Pfeile des legendärsten aller Bogenschützen Robin Hood waren aus
Eibenholz.
Die Robin Hood-Sage berichtet, dass der Held im Sterben liegend den Bogen zur Hand nahm und sprach:
Begrabt mich dort, wo dieser Pfeil niedergeht.
Dann schoss Robin Hood und der Pfeil landete am Fuße einer Eibe.
Hier verknüpft der Mythos die legendären Eigenschaften des Eibenholzes mit dem Symbolcharakter der Eibe für den Tod.
In der Antike waren die Bögen vor allem aus Eibe. Taxus, wo wir das Wort toxisch herkriegen, bezieht sich auf die Bögen.
Taxus, lateinisch die Eibe. Taxon, griechisch der Bogen. Die Eibe steht in Deutschland auf der roten Liste der gefährdeten Arten und gehört mittlerweile in allen Ländern Europas zu den geschützten Pflanzenarten. Eibenholz wurde seit jeher vom Menschen geschätzt, denn es besitzt wegen seines langsamen Wachstums eine enorme Zähigkeit und Härte.
Der älteste Beweis für die Verwendung von Eibe durch den Menschen ist die Lanzenspitze von Clacton-on-Sea in England im Osten von Essex. Ihr Alter? 300.000 Jahre.
Im Jahr 1346 streckten hunderte französischer Soldaten der englischen Armee ihre nackten Hintern entgegen. Dummerweise war das die Schlacht von Crécy, in der erstmals und höchst erfolgreich der englische Langbogen in großer Zahl eingesetzt wurde.
Der Kriegsbogen der Engländer im Mittelalter. Edward I., genannt Hammer of the Scots, befahl um 1340,
dass jeder kräftige Mann in seiner Freizeit und an Feiertagen Pfeil und Bogen benutzen soll, um die Kunst des Bogenschießens zu erlernen.
Schon um 1350 übertraf die Nachfrage das Angebot.
In England, als man da keine Eiben mehr hatte, wurden sie sogar vom Festland nach England exportiert.
Aus Irland, Spanien, Deutschland, Österreich.
Schließlich wollte man auf den massenhaften Einsatz der verheerenden Waffe nicht verzichten. Nur Eibenholz entwickelte eine Durchschlagskraft, mit der Rüstungen oder Eichenplatten von über 2,5 Zentimetern Stärke durchschlagen werden konnten. Der englische Chronist Gerald de Barry zum Beispiel, er lebte von 1146 bis 1223, berichtet von einer Schlacht.
Der Pfeil durchschlug den Oberschenkel des Mannes samt der eisernen Rüstung, in der sein Bein steckte, drang dann durch sein Lederhemd und den Sattel und bohrte sich schließlich so tief in den Leib seines Pferdes, dass das Tier getötet wurde.
Man geht heute davon aus, dass Pfeile, die von Eibenbögen abgeschossen wurden, Geschwindigkeiten von über 160 Kilometern pro Stunde erreichten. Dass Elisabeth I. 1595 befahl, die Langbögen durch Feuerwaffen zu ersetzen, war keine Entscheidung zugunsten einer technischen Evolution.
Der Eibenbogen war der Muskete damals weit überlegen. 6:1 in Schüssen pro Minute für den Eibenbogen.
Doch die großen Armeen hatten keine Wahl mehr.
Ohne Eibe keine Eibenbögen.
Die Dimension der Ausbeutung der Eibe scheint unvorstellbar. Nach den Jahrhunderten des Langbogens waren die Eibenbestände ganz Europas erschöpft.
Allein das Ausfuhrvolumen einer einzigen Handelsgesellschaft in Bayern belief sich zwischen 1512 und 1592 auf 1.600.000 Eibenstäbe. Wohlgemerkt, es gab allein in Bayern mehrere Gesellschaften. Man muss sich die Zahl europaweit und über einen Zeitraum von Jahrhunderten vorstellen, um eine Ahnung vom Ausmaß der Eibenabholzung zu gewinnen. Wolf-Dieter Staul.
Und so gab es immer weniger Eiben. Vielleicht auch, weil sie giftig waren. Also ein Pferd braucht ja nur dran zu knappern und kippt um. Vielleicht hat man da auch an den Pferdeweiden sie weg. Geholt. Und ich sehe jetzt bei der Durchforstung in den Wäldern, in unseren Forsten, kleine Eibenbäumchen, die werden gnadenlos abgesägt. Also gedankenlos. Das ist eigentlich ein Unkrautbaum und der muss weg, der stört, der wächst langsam, der passt nicht in die Fichtenplantage. Und so wurde der Baum sehr selten.
Würde man heute alle möglichen Maßnahmen zur Regeneration des Eibenbestandes ergreifen,
so würde es weitere 500 Jahre dauern, bis alte Eiben wieder dastehen, wo sie früher einmal standen.
Sie wachsen ja auch sehr langsam.
Und so gibt es heute nur noch sehr wenige Wälder mit alten Beständen, wie den im Pfaffenwinkel bei Paterzell.
Wer ihn besucht, wird sie vielleicht spüren, die Faszination des Baumes, der Dichtungen von Ovids Metamorphosen bis zur Lyrik der Amerikanerin Sylvia Plath inspirierte. Ich kann die Eibe nicht erreichen mit Worten. Die Sätze brechen ab und zerbröckeln. Überall ist Rand. Für dich muss ich auf meine Tode verzichten und wahrhaftig mein Herz bewohnen. Denn mit dir hat die Zeit kein Maß. Sie öffnet sich wie ein Mund. Ich könnte in dich fallen und grün und lächelnd wiederkehren in den Garten vor dem Fall.
Aber ich werde dich nicht einlassen, bevor die Zeit gekommen ist. Zuvor musst du erwachen zum Rhythmus der Wurzeln, zum gefalteten Wachstum. Immerzu neu, immerzu dich rührend unter deiner Haut, kraftvoll und weich wie meine Früchte.
Sie hörten »Die Eibe, Wächterin der Seele« von Frank Halbach. Sprecher Jennifer Güzel, Christian Baumann und Rainer Buck. Technik Christiane Feutz. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.